Willkommen zu einer Folge von Soulful Sunday, wo es darum geht, deiner Seele das zu geben, was sie braucht, damit du das Leben führst, das du führen möchtest. In dieser Episode geht es um ein sehr wichtiges Thema, nämlich wie finde ich den Beruf, der mich erfüllt? Und wenn ich ihn gefunden habe, wie bewerbe ich mich? Dazu habe ich die Recruiterin Gamze K. via InstaLive ausgefragt. Gamze stellt sich kurz vor und dann geht's los mit dem Interview.
Ich war vorher in der IT-Branche tätig und habe irgendwann für mich festgestellt, nur IT-Support, nur am Telefon, die Leute nicht zu sehen, das ist nicht so meins. Ich brauche eine berufliche Veränderung. Das heißt, ich war genauso in dieser Situation, wie viele andere da draußen sind. Und ich kenne auch Bewerbungsphasen etc. und habe mich irgendwann dazu beschlossen, Personalerin zu werden. Das heißt, ich habe eine Ausbildung als Personaldienstleistungskauffrau abgeschlossen. Und genau, 2016 war mein Abschluss und seitdem bin ich Recruiterin und führe Vorstellungsgespräche.
Okay, das heißt, du kommst genau aus der Praxis, weißt also die ganzen Tipps und Tricks, die man wissen muss, die kennst du. Deswegen bist du eigentlich, sind wir jetzt gerade wirklich an der Quelle. Weil es gibt, glaube ich, niemanden, der jetzt aus dem Nähkästchen auch plaudern könnte und uns die Tipps geben könnte wie du.
Ja, natürlich ist es halt von Person zu Person unterschiedlich, wie die Gespräche geführt werden oder worauf auch die Personaler oder auch die Fachabteilung Wert legt. Aber es ist zumindest eine Richtung sozusagen, wo ich denke, ich meine, ich hatte ja genau dieselbe Situation, dass ich dachte, wie waren vorher eigentlich meine Vorstellungsgespräche? Und jetzt, wo ich sie selber führe, habe ich einen ganz anderen Blick drauf. Natürlich weiß ich auch nicht alles und es gibt immer Optimierungsbedarf, aber ich denke, es hilft definitiv, grob zu verstehen, was die Personen gegenüber der anderen Tischseite, die dort sitzen und man immer dieses Gefühl hat, was erwarten sie eigentlich von mir, vielleicht das so grob zusammenzufassen und zu verstehen, worum es eigentlich geht.
Ja, das Ganze beginnt ja aber natürlich damit, dass man erstmal wissen muss, was für einen Beruf man machen möchte. Deswegen die Frage an dich, kann ein Job einen überhaupt erfüllen und wie findet man einen Job, der zu einem passt?
Ja, ich glaube schon, dass ein Job einen erfüllen kann. Das ist ja eigentlich das, wonach wir alle suchen, dass man morgens aufsteht, gerne hingeht, die Tätigkeiten einen Spaß machen. Und ich glaube, dass jeder sozusagen in sich etwas trägt, was irgendwo da draußen auch einen Job erfüllen kann. Das glaube ich schon. Wie man den findet, einige haben das Glück und sie wissen einfach von Anfang an, ich möchte Ärztin werden oder mein Traum ist es, Erzieherin zu werden. Einige tragen das wirklich in sich. Das sind natürlich privilegierte Menschen, vielleicht auch so ein bisschen wie du. Du hast eine Hammerstimme, das wurde dir in die Wiege gelegt. Und du kannst darauf schon aufbauen. Andere müssen daran arbeiten oder nochmal Coaching, Vocal Coaching etc. Und genauso ist es eigentlich auch im Beruf. Genau, es gibt einmal die, die das von Anfang an wissen und das auch sehen. Und dann gibt es Leute, die vielleicht eine Ahnung haben und sagen, das klingt total interessant, aber man hat ja noch nicht die Berührungspunkte mit diesem Job gehabt. Das heißt, es ist auch vor allem, wenn man sich überlegt, mit wie vielen Jahren man eigentlich entscheidet, welche Ausbildung mache ich. Man hat keine Berührungspunkte, man hat gar keine Ahnung, was eigentlich so eine Tätigkeit mit sich bringt. Und in dem Moment muss man entscheiden, was will ich werden. Und ich glaube, das ist das schwierige Thema. Hilfreich ist es, wenn man sich so ein bisschen kennt. Wenn man weiß, habe ich gerne Kontakt zu anderen Leuten, spreche ich gerne, oder bin ich eher der schüchterne Mensch, der das nicht mag, während man spricht, angesehen zu werden? Oder arbeitet man gerne für sich allein? Oder findet man es total toll, im Team zu arbeiten und Brainstorming zu machen und Ideen zu entwickeln? Wenn man diese Voraussetzung hat, dass man sagen kann, ich bin eher der Typ Mensch oder der andere Typ Mensch, das hilft natürlich, schon mal irgendwie zu filtern.
Das heißt, letztendlich ist die große Jobsuche erstmal eine Selbstfindungssuche, also dass du wirklich dich selbst kennenlernst, weißt, was du magst, was du nicht gerne magst, wo deine Stärken sind Also, dass das eigentlich so der erste Schritt ist, um einen Traumberuf zu finden, wenn man sich selbst kennt und selbst auch irgendwie weiß, wo man hin möchte.
Genau, das hilft auf jeden Fall. Natürlich gibt es so ein breites Spektrum an Berufen, dass man gar nicht alles weiß, als was man tätig sein könnte und was das alles mit sich bringt. Aber diese Voraussetzungen helfen schon mal beim Filtern. Wenn ich zum Beispiel von mir aus sage, ich bin nicht die Person, die Hammer mit Zahlen umgehen kann und gerne sozusagen rechnet und vor sich hin arbeitet, dann ist zum Beispiel ein Job als Buchhalter nicht das, was einen erfüllt, weil da sitzt du in deinem Büro, hast die ganzen Debitoren, Kreditoren und kümmerst dich um die Zahlen. Da wirst du dann nicht glücklich werden, wenn du nicht dieser Mensch bist. Genauso habe ich Kolleginnen, die Buchhalter sind und sagen, oh Gott, Gamse, du führst jeden Tag diese Vorstellungsgespräche. Ich bin so froh, dass ich das nicht machen muss. Und
Ja.
das ist genau dieses Thema, erstmal zu gucken. Und dann gibt es natürlich auch Sachen, mit denen man gar keine Berührungspunkte hatte. Das heißt, wenn ich dich jetzt frage, könntest du Produkte verkaufen? Und du
Dann
hast
würde
das
ich dir
noch
sagen,
nie. Genau. Genau, das ist so dieses Gefühl. Und dann denkt man sich, dass, naja, denkt man sich, naja, ich habe es noch nie gemacht. Eigentlich weiß ich auch gar nicht, ob ich es kann oder nicht. Und da würde ich auch sagen, wenn der erste Step so ist, dass man denkt, eigentlich hört sich das interessant an, aber ich weiß nicht, ob ich es kann, einfach ausprobieren. Weil was kann denn mehr passieren, als die Erkenntnis zu sagen, okay, ich habe es probiert und das ist nicht so meins. Mehr kann da nicht passieren.
selber. Ich glaube auch, ein weiterer Punkt ist auch, dass man selbst weiß, was für einen wichtig ist. Also wenn du von Anfang an weißt, ich möchte echt gut Geld verdienen und ich möchte den und jenen Le Lifestyle haben, dann ist es auch wichtig, dass du dir den richtigen Beruf aussuchst, weil wenn du dann wirklich dann mit Menschen arbeiten möchtest und eher wirklich so in den sozialen Bereich gehst, dann sieht das nochmal vom Gehalt her nochmal ganz anders aus. Also auch da ist es wichtig, dass man schon eine ganz klare Vorstellung hat, okay, what kind of life do I want to live?
Das stimmt, genau. Also das sind dann natürlich Gegebenheiten, die man auch als Person gar nicht wirklich beeinflussen kann. Das heißt, dass man als ja, Sozialpädagoge nicht das verdienen wird, was irgendein Manager eines Unternehmens verdient. Das ist halt etwas, was dann der Markt mit sich bringt. Ich finde trotzdem, dass man halt so ein bisschen schauen muss, geht es mir nur um das Geld oder möchte ich auch hinter der ganzen Sache stehen, die ich eigentlich mache. Und dass man auch schaut, wenn ich diesen Beruf ausübe, ist es mir das wert, trotzdem weniger zu verdienen? Das sind natürlich auch Sachen, worüber man sich einfach Gedanken machen sollte.
Was mich jetzt interessiert, wie war es eigentlich bei dir gewesen? Wie bist du jetzt in den Personalbereich gelandet? Warst du da schon vorher oder war das auch etwas, was sich eher ergeben hat mit der Zeit?
Das hat sich bei mir ergeben. Also sowohl die Situation, dass ich in die IT-Branche reingerutscht bin, regelrecht. Das heißt, ich habe mich eigentlich drauf losbeworben, saß dann in der Türkei in einem Vorstellungsgespräch, wo es eigentlich hauptsächlich darum ging, Deutsch als Muttersprache zu haben.
Okay.
Und dann haben die mir erzählt, wir suchen IT-Supporter. Und das war genau dieser Moment, wo ich dachte, okay, IT-Support. Keine Ahnung, ich habe keine Ausbildung in dem Bereich. Technik interessiert mich aber. Das heißt, ich hatte schon meinen eigenen Rechner auseinandergenommen und mal reingeguckt, was da
Wow.
eigentlich so drin ist. Das heißt, gewisse Grundvoraussetzungen, was die Interesse angeht, hatte ich schon mitgebracht. Deswegen fiel es mir auch nicht schwer, mich dort einzuarbeiten. Hab dann 3,5 Jahre IT-Support gemacht. Das sind dann die Kollegen, wenn ihr im Unternehmen sitzt und da taucht eine Fehlermeldung auf und ihr eine Nummer wählt und sagt, hallo, ich habe hier eine Fehlermeldung beim Öffnen meines Word-Dokuments. Die Kollegen, die dann am Hörer sitzen und weiterhelfen. Sowas habe ich dann gemacht. Und bei mir war das dann halt auch so, nach 3,5 Jahren kam der Wunsch nach einer Veränderung. Und ich hatte keine IT-Ausbildung, das heißt nur einen Realschulabschluss, nur in Anführungsstrichen. Und musste dann halt für mich entscheiden, okay, welchen Weg willst du jetzt eigentlich gehen? Wie möchtest du deine Karriere fortsetzen? Weil IT-Support so fand ich interessant. Das war sehr abwechslungsreich, weil man nie wusste, man geht ran und welches Problem taucht jetzt auf. Das war immer so ein Überraschungseffekt. Hab dann auch täglich mit Kollegen gesprochen, dessen Stimme man dann auch wieder erkannt hat am Telefon, aber man hatte nie ein Gesicht dazu. Und mir hat dieses Persönliche einfach gefehlt. Und dann kam irgendwann die Frage auf, okay, ich mache eine Umschulung. Wie kann ich das so verbinden, dass die 3,5 Jahre IT nicht umsonst gewesen sind, ich aber trotzdem schaue, dass ich etwas mache, wo ich mich weiterentwickeln kann. Und habe dann durch eigene Erfahrungen mit Personaldienstleistern etc. kam dann der Gedanke, wäre doch eigentlich cool, wenn ich auf der anderen Seite des Tisches sitzen würde und die Gespräche führe im IT-Bereich und auch verstehe, was die Leute eigentlich gemacht haben. Weil meistens hat man ja auch bei Personalern diesen Eindruck, die sprechen jetzt mit mir, wissen aber gar nicht, was ich tun soll. Das heißt, die fragen mich irgendwie einen Fragenkatalog ab und wissen eigentlich gar nicht, was im Bereich Marketing alles dazugehört oder im Bereich Krankenschwester etc., weil sie gar nicht diese Ausbildung haben. Und ich wollte halt das irgendwie verknüpfen, dass mein IT-Wissen nicht umsonst gewesen ist und ich in meinem neuen Job nicht alles neu lernen muss, sondern wenigstens die Gespräche führen kann. Genau.
Aber was wirklich sehr interessant ist, und ich glaube, da kann sich wirklich jeder mit identifizieren, ist, dass da eine Entwicklung war. Also die Entscheidung, die man vielleicht mit 17, 18 getroffen hat in Bezug auf Ausbildung, die kann sich auch ausweiten. Also dass man wirklich nochmal ganz neue Bereiche kennenlernt, dass man vielleicht nochmal einen neuen Schwerpunkt setzen möchte. Also das finde ich sehr spannend, dass man das wirklich bei deinem Werdegang sehen kann. Ähnlich war es auch bei mir. Ich habe Politikwissenschaft studiert. Dachte erstmal, dass ich vielleicht so in den internationalen NGO-Bereich gehe, bin dann aber mehr im Bereich Journalismus gelandet und jetzt bin ich mehr im Bereich Redaktion. Also da ist wirklich auch eine Entwicklung gewesen und das ist eine ganz natürliche und da darf man auch offen für sein und da darf man auch einfach ausprobieren, wie du gesagt hast, und einfach gucken, hey, ich will eine Veränderung, gibt es in meinem Bereich nochmal etwas, was ich nochmal neu erkunden kann? Und das finde ich, sieht man ganz toll auch bei dir, bei dem Werdegang.
Genau, und ich meine, im Endeffekt ist es ja das Leben, dass man sich immer entwickelt, dass man sich verändert, dass man sich selbst besser kennenlernt und auch Entscheidungen, die man mit 17 getroffen hat, so jetzt gar nicht treffen würde. Und genau das meine ich mit 17 oder 18 zu entscheiden. Ich meine, die Hauptschüler müssen das sogar mit 16 Jahren entscheiden, zu sagen, das will ich werden und vielleicht auch bis zum Ende meines Lebens machen, ist so schwer und man lernt sich mit der Zeit selber kennen. Und ich sage halt auch immer, wie du gesagt hast, es ist irgendwo eine Entwicklung, was natürlich auch sein kann, dass man einfach komplett was Neues beginnt. Das heißt, dass es nicht aufeinander bauen muss. Und da sage ich auch immer, Leute, traut euch, wenn ihr merkt, dass das, was ihr angefangen habt, euch nicht erfüllt, zu sagen, hey, ich habe es versucht, das war nicht das Richtige. Einmal beiseite und jetzt fange ich das komplett neu an. Natürlich bringt das solche Sachen mit sich, wie dass man gehaltlich vielleicht nochmal runterschrauben muss, weil man komplett neu in der Branche ist, dass man wieder in die Situation kommt und denkt, wie mache ich das denn eigentlich alles? Weil in deinem eigenen Job bist du ja schon fit. Das heißt, auch dein Wissen musst du wieder zurückschrauben und nochmal neu lernen. Aber wenn es am Ende das Richtige ist, und einen erfüllt, finde ich, ist es das wert.
Ich finde es so schön, dass man irgendwie schon jetzt in diesem ersten Part wirklich sagen kann, es geht darum, etwas auszuprobieren und keine Angst zu haben, zu versagen oder Fehler zu machen oder dass man vielleicht im Raum ist voller Leute, die viel, viel mehr wissen als man selbst. Das ist vollkommen okay und es wird nicht so bleiben, aber es geht darum, dass man beginnt. Irgendwo muss man starten und irgendwelche Erfahrungswerte muss man sammeln und das gilt nicht nur fürs Leben allgemein, sondern auch fürs Berufsleben.
Genau, und auch wenn man etwas komplett anderes gemacht hat vorher, ist es ja trotzdem so, dass man Erfahrungen gesammelt hat. Das heißt, man beginnt ja nicht von null auf. Man hatte irgendwie Kontakt zu Kunden oder hat schon mal Aufträge bearbeitet oder Protokolle geschrieben etc. Gewisse Sachen kann man dann natürlich auch mitbringen und Mit dem Alter kommt dann natürlich auch das Wissen und die Reife allgemein.
Ja. Was würdest du Leuten raten, die jetzt wirklich Berufseinsteiger sind, also wirklich frisch aus der Ausbildung raus, frisch aus dem Studium raus und sich jetzt denken, so, I'm ready, ich bin qualified, ich habe meinen Bachelor, meinen Master und jetzt will ich wirklich in der Berufswelt loslegen und erfolgreich sein?
Was ich denen raten würde, ist wirklich zu schauen, wo kann ich etwas lernen, wo kann ich wirklich Berufserfahrung ausbauen, weil im Endeffekt ist es das, worauf es ankommt. Zertifikate sind immer gut, Abschlüsse sind immer gut, es ist ein Nachweis deines Wissens. Du hast es schriftlich in der Hand und kannst zeigen, ich habe das gelernt und ich kann das. Die Praxis sieht aber immer anders aus. Deswegen ist das der Punkt, wo man einfach seinen Fokus legen sollte und sagen sollte, mir geht es jetzt erstmal darum, Erfahrungen zu sammeln, mich in meinem Bereich zu spezialisieren oder auch wirklich zu gucken, wo kann ich mich spezialisieren und die Suche so zu beginnen. Ich persönlich finde, dass sowas wie Gehalt und Goodies eher zweitrangig sein sollte, weil es erstmal darum geht, anzukommen und sich zu beweisen. Und man weiß nie, welche Türen sozusagen so ein Job öffnen kann, auch wenn es vielleicht am Anfang nicht so lukrativ sich anhört, wie das von anderen erzählt wurde, weil diese Gehaltsstrukturen sind auch immer ein Thema. Ja, googeln ist gut, aber wie das dann die Realität wiedergibt, ist dann eine andere Sache. Ne? Wenn zwei Leute 2000 Euro brutto verdienen und der Dritte dann Glück hat und ein Unternehmen hat, der ihm 3500 zahlt, das steigert natürlich den Durchschnitt. Ob das dann so realistisch ist, dass man die Zahl dann bekommt, ist eine andere Sache. Deswegen denke ich, Fokus sollte wirklich sein, ich möchte Fuß fassen, ich möchte Berufserfahrung sammeln und mich beweisen, damit ich genau die Karten in der Hand habe und sagen kann, das habe ich gemacht, das ist meine Erfahrung und das ist meine Gehaltsvorstellung.
Das heißt, sich auch als Berufseinsteiger für nichts zu schade zu sein, weil öfters hat man es ja vielleicht auch, dass man denkt, hey, ich habe studiert, dafür bin ich mir zu schade. Und ich glaube, das, was ich von dir auch so ein bisschen raushöre, ist so dieses, hey, Berufserfahrung ist aber Gold wert. Egal, ob das jetzt etwas ist, wo du jetzt denkst, I'm overqualified. In dem Moment, wo du Berufserfahrung sammelst, ist es kostbar und wertvoll und auch etwas, was du in deinem Lebenslauf drinnen stehen hast.
Genau, also Wissen ist natürlich was Schönes, wenn du es aber nicht anwendest, geht es verloren und nichts bleibt stehen. Es gibt immer wieder neue Updates, neue Regeln etc. Und wenn man zu lange sich damit beschäftigt, den richtigen Job zu suchen und zu Hause sitzt, entgeht einem so viel Wissen und das Gelernte, was man in der Zeit aufgesammelt hat, das geht ja auch verloren, weil man es gar nicht mehr anwendet. Deshalb muss man auch so ein bisschen schauen, wie lange suche ich jetzt schon eigentlich? Und man muss ja auch diese Lücken im Gespräch erklären können. Das heißt, vielleicht auch mal so ein bisschen sich Gedanken darüber machen und sagen, wie kommt es rüber, wenn ich sage, ich habe 2 Monate einen Job gesucht? Oder wie ist es, wenn ich sage, ich suche schon seit einem Jahr? Und ja, okay, warum suchen Sie denn seit einem Jahr? Weil ich noch nicht das Richtige gefunden habe. Wenn man das als Begründung hört, ob man wirklich dieses Gefühl bekommt, ja, okay, es ist es wert, ein Jahr nichts zu tun, um den richtigen Job zu finden, oder ob man eher denkt, war das wirklich so, dass du nichts gefunden hast, oder hast du vielleicht zu hohe Ansprüche? Es sagt ja auch etwas über die Persönlichkeit aus.
Da nochmal interessant, wenn wir jetzt so in den zweiten Part reinkommen, Jobsuche. Wenn man dann einen richtigen Job jetzt gefunden hat und man denkt sich, boah, das ist genau das Richtige für mich, worauf sollte ich achten in meinem Anschreiben und in meinem Lebenslauf?
Rechtschreibung ist sehr wichtig. Es zeigt einfach, wie intensiv man sich mit der ganzen Thematik beschäftigt. Man hat ja alle Zeit der Welt, diese Bewerbung zu erstellen. Das heißt, es ist nichts, was ich ganz schnell runterrattern und abschicken muss. Ich muss mir die Zeit nehmen und das nochmal genau durchlesen, Rechtschreibfehler korrigieren. Natürlich kann es immer sein, dass irgendwie ein Buchstabendreher mal drin ist oder so. Wir sind alle nur Menschen, das passiert. Aber man sollte sich wirklich einfach die Zeit nehmen und sich genau angucken, was man da eigentlich schreibt, nochmal durchlesen und weil das ist deine Visitenkarte. Das ist das Erste, was der Mensch sieht, um zu beurteilen, möchte ich den einladen. Die zweite Chance kriegst du nicht in dem Moment. Was noch wichtig ist, ist der Bezug auf die Stellenanzeige. Das heißt,
Im Anschreiben meinst du jetzt?
jetzt muss ich mir ein Beispiel überlegen, wenn in der Stellenanzeige steht, dass man Aufträge erstellen soll, die Postabwicklung übernehmen soll und man hat sowas gemacht oder sowas Ähnliches schon mal gemacht, dann sollte man seinen Lebenslauf und sein Anschreiben so erstellen, dass man das direkt sieht. Das heißt, dass ich gar nicht großartig suchen muss als Personaler, hat er denn überhaupt schon mal Aufträge bearbeitet und erstellt, sondern dass ich direkt das im Anschreiben lesen kann und wenn ich dann deinen Lebenslauf aufblättere, dann auch direkt sehen kann, ah, in seinem Job von 2012 bis 2014 hat er auch genau das gemacht.
Ja. Das heißt, sich auf das Wesentliche zu beschränken und wirklich zu schauen, okay, was steht in dem Stellenprofil, welche Punkte sollte ich auf jeden Fall nennen in meinem eigenen.
Definitiv hervorheben, so dass man genau zeigt, das habe ich gemacht. Also sowas wie Sachbearbeitung von 2014 bis 2019 nur alleine stehen zu lassen, ist für mich als Personalerin nicht aussagekräftig. Aber wenn du das nochmal auseinandernimmst mit Stichpunkten unter diesem Titel zu sagen,
Du meinst
ich habe
jetzt den
Auftrag,
Lebensweg, oder?
genau,
Lebensweg.
ich habe sozusagen Aufträge erstellt und bearbeitet. Ich habe die Postabwicklung gemacht. Dann weiß ich, was du als Sachbearbeiter gemacht hast, weil nicht jede Stelle bringt auch die gleichen Aufgaben mit sich. Jetzt, wenn es ums Recruiting geht, kann ich dafür ein Beispiel geben. Es gibt Recruiter, die sind dafür zuständig, die Stellenangebote zu schalten, Telefoninterviews zu führen und die Leute vielleicht proaktiv anzuschreiben. Mit möchtest du nicht bei uns arbeiten? Heißen Recruiter. Dann gibt es Recruiter, die genau das machen und dann aber auch die Arbeitsverträge erstellen und Kündigungen schreiben und Mitarbeitergespräche führen, die auch Recruiter heißen. Also diese Bezeichnung ist ja auch von Unternehmen zu Unternehmen einfach unterschiedlich. Einige heißen Resource Manager, andere heißen Recruiter, etc. Was verstehe ich eigentlich darunter? Und die Hauptsache ist ja nicht das, wie du dich nennst, sondern im Endeffekt, was du an Aufgaben gemacht hast, das ist das Wichtige.
Okay, das heißt, im Stellen, im Anschreiben selbst soll ich auf jeden Fall die Punkte nennen, die auch in der Stellenausschreibung standen. Das ist super
Genau.
wichtig, dass du als Recruiterin sofort siehst, okay, der kennt sich damit aus. Dann im Lebenslauf sollte ich nicht nur sagen, welche Funktion ich hatte, sondern auch detailliert aufschreiben, welche Aufgaben ich übernommen habe, während der Funktion, die ich da in der Firma hatte.
Genau, und vielleicht etwas intensiver auf die Tätigkeiten eingehen, wieder, die im Stellenangebot zu finden sind.
Okay, und wie kreativ darf das Ganze sein? Also, man kennt ja diesen klassischen Satz, sehr geehrter Blablabla, hiermit bewerbe ich mich. Blablabla. Wird das überhaupt noch als richtig angesehen? Ist das schon total outdated? Was würdest du uns da raten, wenn wir uns bewerben?
Ich glaube, das kommt darauf an, wo man sich bewirbt und als was man sich bewirbt. Ich denke mal, klassische Rechtsanwaltsfachangestellte oder andere kaufmännische Berufe, da ist es relativ normal. Ich würde jetzt auch nicht sagen, schon wieder der gleiche Satz, der hat sich jetzt auch nichts Neues einfallen lassen, weil ich zum Beispiel auch weiß, dass man sowas ganz oft googelt oder dass Freunde einem helfen, etc. Anschreiben ist für mich persönlich nur etwas, was die Sorgfalt. Hat er sich damit beschäftigt? Hat er sich darum gekümmert? Das sagt es für mich aus. Da tickt aber auch jeder Personaler anders. Einige legen da einen ganz anderen Wert drauf. Dann kann natürlich sowas entstehen, wie du es sagst, mit schon wieder der Satz, den ich jetzt zum 100. Mal lese. Kreativität finde ich hilfreich in Positionen wie Webdesign oder Marketing. Dass man da wirklich das eventuell so aufbaut, dass man schon direkt sieht, was für Kenntnisse du hast. Da kann man das direkt sozusagen präsentieren. Welche Erfahrungen, wenn du als Webdesigner, musst du ja wissen, wie Präsentationen gestaltet sind, wie Objekte auszusehen haben, etc. Und das kannst du natürlich aufbauen. Wenn du das als Bürokauffrau machst, kann das
Ja.
vielleicht auch ein bisschen, ja, fehl am Platz erscheinen.
Wie sieht es aus mit Lücken im Lebenslauf? Also ich glaube, dass jeder oder viele von uns irgendwelche Lücken haben von 2 Monaten oder von vielleicht auch länger, 3 Monaten, weil man vielleicht einen Auslandsaufenthalt hatte. Was soll ich alles dort hineinschreiben? Was ist relevant? Was wäre vielleicht nicht so relevant in den Lebenslauf reinzuschreiben?
Also allgemein möchte ich erstmal sagen, dass solche Lücken einen nicht abschrecken sollten. Wie du gesagt hast, jeder hat irgendwie eine Lücke im Lebenslauf. Wichtig ist, dass man das erklären und begründen kann. Das heißt, ich habe einfach mal ein Jahr nichts gemacht, ist natürlich eine Sache, als sowas wie einen Auslandsaufenthalt zu begründen. Oder es gibt Krankheitsfälle in der Familie, Pflegefälle. Oder halt auch eine Schwangerschaft mit Elternzeit anschließend. Solche Sachen würde ich persönlich im Lebenslauf erwähnen. Da denke ich auch, dass man sich da irgendwie nicht zurücknehmen oder scheuen muss. Und wichtig ist halt auch, wie gesagt, im Gespräch das wirklich erklären zu können, wie diese Lücke entstanden ist. Und dann ist eigentlich auch alles gut. Also es sollte jetzt auch niemanden abschrecken mit, oh, ich habe so eine große Lücke, weil meine Mutter gepflegt werden musste und danach habe ich ein Kind bekommen. Wir sind alles nur Menschen und das kann uns allen passieren und es ist ja eine begründete Lücke. Deswegen sollte man sich davon nicht abhalten lassen, sich irgendwie nicht zu trauen, sich zu bewerben.
Sollte man eventuell also diese Lücken im Lebenslauf in der Bewerbung auch schon mit reinschreiben und dass man wirklich schon lesen kann und nicht erst im Gespräch erklären muss, warum man diese Lücke hat im Lebenslauf?
Also ich persönlich würde dazu raten, dass man das direkt mit reinschreibt, weil das dann natürlich hilft, weil wie gesagt, man kennt mich noch nicht, man hat mich noch nicht gesehen, ich hatte noch nicht die Option zu zeigen, wer ich eigentlich bin, sondern da liegt nur ein Schriftzug von mir, der versucht zu erklären, wer ich bin. Deswegen finde ich, wenn man das dort schon sehen kann, hilft es auf jeden Fall.
Okay.
Und drumherum kommt man halt nicht, ne? Spätestens im Telefoninterview oder Vorstellungsgespräch wird diese Frage aufkommen.
Ja. Okay, eine Frage, die noch super wichtig ist, ist, was sind die No-Gos? Was sollte man auf gar keinen Fall in einer Bewerbung schreiben oder bei einer Bewerbung überhaupt tun?
Genau, Rechtschreibfehler hatte ich ja schon erwähnt, da wirklich schauen, nochmal gegenlesen lassen, etc. Was ich ganz oft erlebe, ist, dass einige Personen Logos von dem Unternehmen mit reinbasteln oder auch Microsoft, wenn sie mit Microsoft-Produkten gearbeitet haben, dann das Logo von Microsoft mit in den Lebenslauf einbauen. Bitte nicht, weil das sind ja alles geschützte Marken. Das ist ja ein Logo. Man kann das ja nicht einfach verwenden und in seinen Lebenslauf einbauen. Das sollte man lieber lassen. Was ich auch noch hatte, sind statt Bewerbungsfotos, Personal, jetzt fehlt mir Personalausweisbild. B bitte nicht. Das ist ganz, ganz schlimm. Genau,
Don't do
niemals.
that.
Genau.
Ja.
Habe ich auch gar nicht mal so selten. Bitte
Wow.
ein ordentliches Bild machen lassen. Im Endeffekt scannt man das ein, meistens sind die schriftlichen Bewerbungen ja auch gar nicht mehr üblich. Es sind nur noch die wenigsten, wo man sich schriftlich bewerben muss, sodass es eigentlich auch reicht, wenn man ein Foto macht, das einscannt und dann kann man das mit einbauen. Aber bitte nicht das Bild vom Personalausweis. Das kommt auch
Okay.
gar nicht gut.
Habt ihr gehört, Leute? Bitte nicht. Ich frage mich
Genau.
jetzt noch, wie ist das mit Social Media? Sollte man in der Zeit vielleicht seinen Account privat stellen, damit nicht jeder Franz sich das ansehen kann, was man vielleicht privat macht? Oder ist es egal?
Ich glaube, das kommt auch darauf an, wen man in dem Moment dort hocken hat und mit wem man zu tun hat. Mir persönlich ist es egal, weil wir sind in einer Generation, jeder hat irgendwie Social Media Accounts und postet und teilt, würde ich jetzt überhaupt nicht negativ bewerten. Andersherum, wenn ich jetzt denke, wenn man in einem internationalen Unternehmen sich auf eine Managementposition bewerben möchte, sollte man sich das vielleicht nochmal überlegen. Ich glaube, das ist auch irgendwo ein Gefühlsding, dass man vielleicht sagt, okay, ich stell das mal doch lieber auf privat oder deaktiviere das. Aber so rein vom Gefühl her denke ich, es ist einfach die Generation, es ist die Zeit. Man wird niemanden mehr finden, der das eigentlich nicht macht. Das ist eigentlich das Schwierige. Und ich persönlich finde, danach sollte man nicht jemanden beurteilen und sagen, ja, wenn er sein Leben so preisgibt, dann kann er auch die Tätigkeit bei uns nicht ausführen. Das sind für mich zwei komplett unterschiedliche Sachen.
Gibt es Fälle, wo es wirklich sinnvoll ist, seine Social-Media-Plattform sogar in der Bewerbung zu nennen?
Ja, schon. Also ich würde zum Beispiel Bezug darin sehen. Es hat ja auch was mit dem Visuellen zu tun, mit Marketing. Vor allem, wenn du auch Produkte verkaufst über deinem Instagram-Account und dann in den Vertrieb möchtest, dann hast du das ja theoretisch schon gemacht. Du kannst das als Visitenkarte nutzen und zeigen und sagen, hier, ich werbe auf meinem Social Media Account bereits Produkte und meine Verkaufsrate ist so und so hoch. Warum nicht? Es hat ja einen Jobbezug und ich glaube, sobald dieser Bezug da ist, macht es auch Sinn.
Okay. Das heißt, wir sind jetzt von der Selbstfindung, das war so der erste Part, wie finde ich überhaupt einen Beruf, der zu mir passt? Da haben wir gesagt, auf jeden Fall ausprobieren, sich nicht zu schade sein für kleinere Projekte, um einfach Erfahrungswerte zu sammeln. Wir haben auch darüber gesprochen, jetzt im Bewerbungsverlauf, also was man beachten sollte in dem Lebenslauf, im Anschreiben. Keine Rechtschreibfehler, wirklich da besonders im Anschreiben auf Gründlichkeit achten, und natürlich ein gutes Foto, keine Personalausweisfotos, don't do that. Und
Genau.
wenn alles gut läuft, dann kommt es zu einem Vorgespräch. Manchmal kommt es gleich richtig zum Bewerbungsgespräch, aber es gibt auch öfters diese Vorgespräche, die via Skype oder auch per Telefonat geführt werden. Was würdest du da Leuten raten, worauf sie achten sollten?
Ja, also ich würde mich da auch schon mit dem Unternehmen beschäftigen. Weil man nie weiß, wie lange so ein Telefoninterview oder Skype-Interview eigentlich geht. Es kann sein, dass man vielleicht einen kurzen Anruf bekommt und ein paar Eckdaten noch gefragt werden. Es kann aber auch wirklich schon ein Vorgespräch sein, was über eine Stunde geht. Das ist dann halt auch immer von Situation zu Situation abhängig. Deshalb sollte man sich schon vorher mit der Stelle beschäftigt haben. Das heißt, was werden eigentlich meine Aufgaben sein und was sind die Erwartungen? Sind dort irgendwelche Fragen meinerseits schon aufgekommen? Einfach die Fragen notieren und auch gucken, was ist das eigentlich für ein Unternehmen? Was machen die? Und wie ist deren Darstellung? Also wie scheint die Unternehmenskultur zu sein? Dass man sich mit solchen Sachen schon mal beschäftigt hat, ist natürlich eine gute Vorbereitung. Ansonsten ist es wichtig, bei einem Skype-Interview zum Beispiel, wo man sitzt, was sieht man denn alles im Hintergrund, wenn ich dann in meinem Wohnzimmer sitze und dort ein Gespräch führe? Sieht man dann vielleicht einfach nur die weiße Wand oder hängt da irgendein Bild liegen, vielleicht Jacke und Schuhe noch irgendwo durch die Gegend? Das sollte man
Bierflaschen
natürlich
oder sowas, oder?
zum Beispiel. Genau.
Von
Also auf sowas
gestern.
achten. Genau.
Ja.
Ansonsten natürlich auch, dass man guten Empfang hat, Akku sollte man vorher nochmal prüfen und deutlich sprechen, damit auch sozusagen jeder versteht, was man sagt.
Gibt es bestimmte Fragen, die man noch nicht stellen sollte, weil es einfach ein Vorgespräch ist und deshalb es noch nicht so detailliert ist wie ein Bewerbungsgespräch?
Ja, ich würde erstmal vermeiden, außer das Unternehmen spricht es an, würde ich erstmal sowas wie Goodies oder vertragliche Sachen, Gehaltsgeschichten dort erstmal weglassen, weil da geht es ja erstmal darum, ein Gefühl dafür zu bekommen, mit wem spreche ich eigentlich und was werden meine Tätigkeiten sein. Und alles andere würde ich face-to-face klären als Bewerber. Wie gesagt, außer es ist so, dass man mich dann am Telefon direkt fragt und sagt, Wie sieht es denn aus mit den Gehaltsvorstellungen? Dann kann man natürlich in das Gespräch einsteigen, aber beginnen würde ich das telefonisch noch nicht.
Okay. Soll man sich bei so einem Termin, man kriegt ja meistens irgendwie so eine Anfrage geschickt, haben Sie Zeit am 14. Mai um so viel Uhr? Soll man sich da so ein bisschen rar machen und sagen, nee, ich habe noch keine, also keine Zeit, ich habe erst dann und dann Zeit? Wie kommt, oder ist das total gleichgültig, wenn man sofort bei jedem Termin sagt, ja, ich kann und ich habe Zeit und ich komme?
Also ich würde da keinen Grund sehen, Nein zu sagen, wenn man kann. Also das heißt, wenn ich dort wirklich keine Zeit habe, kann ich das ehrlich sagen und auch mitteilen, ich kann leider nur vormittags oder morgen habe ich noch ein Gespräch, genau um die Uhrzeit, können wir das vielleicht auf übermorgen verlegen. Das schon, aber ich, wenn man die Zeit hat und
Keine
das Gespräch wahrnehmen kann, dann auch wahrnehmen, weil es ist ja so, man weiß nie, wie viele Bewerber haben sich schon beworben.
Melden.
Und vielleicht wäre das auch das letzte Gespräch, wo dann die schon in die Entscheidungsphase gehen wollen und ich verschiebe das nach hinten raus und die denken dann, naja, wir haben ja schon drei Leute gesprochen, dann lassen wir das. Man weiß ja gar nicht, in welcher Phase die Unternehmen eigentlich sind und wie viele Leute sich beworben haben. Es kann ja auch sein, dass ich schon einen habe, wo ich denke, den stelle ich ein, aber den möchte ich mir noch mal anhören und dann dauert mir das zu lange, da weiß man halt nie, was dahinter steckt. Deshalb würde ich einfach sagen, wenn der Termin passt, kann man da auch ruhig direkt sagen, ja, kann ich, ich bin dabei.
Okay, eine letzte Frage habe ich noch für unseren Teil, den wir heute abarbeiten wollten. Wir sind jetzt gerade in der Zeit von Corona, wo viele arbeitssuchend geworden sind, auf Kurzarbeit gestellt worden sind. Hast du irgendwie einen Tipp für Leute, die jetzt wirklich nicht wissen, vielleicht 10 Jahre irgendwo eingestellt waren oder vielleicht ein Jahr irgendwo eingestellt waren und jetzt denken, boah, ich bin jetzt arbeitssuchend, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Hast du da einen Tipp für die Leute?
Ja, also einfach dranbleiben und bewerben, sich davon irgendwie nicht abschrecken lassen, dass man jetzt nach 10 Jahren auf die Suche geht. Es spricht ja auch nur für einen, wenn man seit 10 Jahren in einem Unternehmen die Tätigkeit gemacht hat. Abgesehen davon ist es jetzt natürlich in gewissen Branchen schwer, in deren eigenen Bereichen überhaupt Jobs zu finden. Und da würde ich sagen, einfach mal Gedanken machen, welche Position noch in Frage kommen könnte, auch wenn es nicht direkt das ist, was man vorher gemacht hat. Das heißt, als Marketingkauffrau kann ich auch Tätigkeiten machen, die eine Bürokauffrau gemacht hat, weil die Basis einfach gleich ist. Das sind kaufmännische Tätigkeiten. Das heißt, Rechnungswesen ist die Grundlage von jedem kaufmännischen Beruf, genauso wie man Aufträge abwickelt, etc. Einfach dort schauen. Was ähnelt noch sozusagen meinen Kenntnissen? Wo könnte ich nach links und rechts schauen, ohne mich vielleicht komplett verbiegen zu müssen? Aber auch andersherum werden ja jetzt auch derzeit in gewissen Bereichen händeringend Leute gesucht, weil in dem Bereich gerade es boomt, weil ja, eine Weile hatten wir das ja so, dass alle Leute in die Supermärkte gerannt sind und die Kassiererinnen gar nicht mehr hinterhergekommen sind und man dort wirklich händeringend nach Hilfskräften gesucht hat oder auch die Security-Leute, die dann sozusagen aufpassen sollten, wie viele Leute da eigentlich rein und rausgehen. Da muss man sich einfach überlegen, was ist denn jetzt meine Priorität? Möchte ich weiterhin berufstätig sein und einfach keine Lücke haben und dann mache ich halt komplett was anderes, weil ich kann es ja begründen, indem ich sage, ich habe aufgrund von Corona meinen Job verloren, ich war vorher Marketingkauffrau und habe jetzt sozusagen einen Job als Kassiererin angenommen, einfach aufgrund der Situation und weil ich keine andere Stelle gefunden habe. Da wird keiner sagen, wie kommst du denn darauf, dann Kassiererin zu werden. Wie gesagt, es ist ja auch eine finanzielle Sache, wo man einfach sich überlegen muss, wie man jetzt über die Runden kommt. Deshalb einfach links und rechts schauen und mehrere Optionen für sich freihalten.
Das war das Interview mit Gamze K. Ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen und macht euch auf die Reise, euren Traumjob zu finden. Der Weg dorthin ist manchmal schwierig und steinig, aber es ist die Mühe wert. Und es ist möglich. So have a soulful Sunday.